Wir sind noch immer im Vater Unser. Und letztes Mal haben wir uns eigentlich nicht so sehr mit dem Vater Unser beschäftigt, sondern mit dem Wie im Vater Unser. Und es sind zwei ganz besondere Wie in dem Vater Unser. Das erste betrifft Gott allein und das andere betrifft uns. Und dieses Wie ist eine ganz wichtige Aussage, denn es sagt aus, wenn das erste zwar erfüllt ist, aber nicht das zweite, dann gilt das erste wieder nicht. Und das ist eigentlich das Problem. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, na, das ist klar. Aber wie schaut es auf der Erde aus? Das haben wir uns letztes Mal beschäftigt. Und dasselbe war mit unseren Schulden. Wenn wir zwar die Schulden vergeben haben, aber wir nicht vergeben, dann gibt es ein Problem. Und deshalb haben wir uns dann ein bisschen mit dem Galaterbrief auch beschäftigt. Also wir sind weggegangen vom Matthäusevangelium, haben Galater hergenommen und haben da sozusagen sowohl auf der einen Seite die Werke des Fleisches und auf der anderen Seite die Frucht des Geistes betrachtet. Und die Zusammenfassung ist jetzt hier, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, im Grunde genommen zählt es nicht mehr. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und da fangen schon die Schwierigkeiten an, nicht? Keiner von uns kann eigentlich vollständig durch den Geist wandeln. Lasst uns ihm nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wie schaut das oft aus, wenn wir jemanden zurechtweisen? Du hast zu tun und du hast schon wieder. Na, du bist überhaupt, na, also wenn du nicht. So schaut es eigentlich bei uns. Ist das sanftmütig? Jeder soll sich sein eigenes Urteil bilden, ob das sanftmütig ist oder nicht. Für mich wäre das fürchterlich, wenn mich meine Frau zum Beispiel so zusammenhaut. Also, daher im Geist der Sanftmut wieder zurechtbringen. Und damit das aber gelingen kann, sagt Paulus noch ein Stückchen. Er sagt, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und wenn wir uns das jetzt sozusagen wieder auf das Vaterunser beschränken, dann sehen wir, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das haben wir bereits. Und eigentlich könnten wir mit dieser fünften Bitte das Vaterunser abschließen. Warum? Warum? Naja, gibt es etwas Größeres oder etwas Wichtigeres als die Vergebung der Schuld, unserer Schuld, meiner Schuld? Gibt es was Größeres? Das ist das Größte, was mir passieren kann, dass ich eigentlich von der Schuld, die ich verursacht habe, ist ja nicht von den anderen, sondern das ist meine Schuld, ich habe sie verursacht, dass ich von der befreit werde. Gibt es da was Größeres? Ja, und dennoch, diese Vergebung, das ist ein Geschenk, das man aus Gnade bekommt. Ich kann mir Vergebung nicht nehmen. Ich kann auch Vergebung nicht bezahlen. Es ist ein Geschenk. Und das ist auch nicht von irgendjemandem ein Geschenk, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Nur Gott kann tatsächlich meine ganze Schuld vergeben. Das bekomme ich aus Gnade. Aber das Gebet, das Vaterunser, geht ja noch weiter, denn es heißt ja dann, und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, wir müssen uns heute sozusagen mit diesem Vers auseinandersetzen. Martin Luther hat einmal gesagt, Mit der fünften Bitte, nämlich vergib uns unsere Schuld, mit der fünften Bitte gehe ich schlafen, sagt Luther. Aber mit der sechsten Bitte stehe ich wieder auf. Ich denke, das ist ein guter Gedanke. Ganz besonders dann, wenn ich eigentlich am Abend sozusagen das ganze Tagewerk, das ich so getan habe, wenn ich das wieder mal Revue passieren lasse. Was ist denn alles geschehen an diesem Tag? Was habe ich alles getan? Was habe ich gedacht? Wo ist daneben gegangen? Wo habe ich Freude gehabt? Wenn ich das alles für Revue passieren lasse, dann muss ich immer wieder sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich komme nie einen Tag her und sage, Herr, heute hast du nichts zum Vergeben. So einen Tag gibt es nicht bei mir. Vielleicht bei euch, ich weiß es nicht. Aber ich bei mir auf keinen Fall. Aber auch wenn ich dann einschlafe und sage, Herr, ich weiß, du hast es verheißen, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich schlafe also in Ruhe ein. Aber sobald ich aufwache, muss ich sagen, Herr, lass mich nicht wieder in Versuchung fallen. Lass mich nicht wieder hineinfallen in irgendeine Versuchung. Das heißt, wir sehen, wir haben diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung, die haben wir bitter nötig, diese Bitte. Denn solange wir leben, stehen wir immer, immer in der Gefahr, angefochten und versucht zu werden. Viele von uns sicherlich auch und die meisten Menschen, die haben eigentlich Versuchung überhaupt nicht gern. Im Gegenteil, am liebsten wäre ihnen eigentlich, nie würde mich eine Versuchung treffen. Das wäre eigentlich das Credo der meisten Menschen. Nur keine Versuchung. Aber es ist richtig, die Versuchlichkeit macht den Menschen erst zum Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr da alle einverstanden seid damit, aber ich werde euch das ein bisschen erklären. Genau diese Aussage unterscheidet uns vom Tier. Ein Tier kann nicht versucht werden. Ein Tier reagiert auf Reize. Und wenn jetzt ein Tier, zum Beispiel, nehmen wir einen Hund her, der natürlich sehr gerne was hat, Zucker, Fleisch und sonstiges, und wenn du ihm das hinhältst, dann normalerweise wieder so wird. Und wenn du ihm das abgewöhnst, dann hat er nicht einer Versuchung widerstanden, sondern dann hat er der Dressur gehorcht. Versteht ihr den Unterschied? Ein Hund kann sich nicht entscheiden, willentlich ja oder nein, sondern der reagiert auf Reize. Jedes Tier reagiert prinzipiell nur auf Reize. Und wenn ein stärkerer Reiz kommt, zum Beispiel der Wille des Herrchens, dass er jedes Mal, wenn er hinschnappt, patsch, kriegt er eine oder sonst irgendetwas, egal was auch immer, dann ist er dressiert worden. Aber er hat deshalb kein ethisches Handeln in sich. Versteht ihr den Unterschied? Der Mensch kann aufgrund seines ethischen Denkens eine Handlung setzen, die der Versuchung widersteht. Ein Tier kann das niemals. Und deswegen ist unsere Versuchlichkeit erst sozusagen der Praxistest dafür, dass wir Menschen sind und nicht Tiere. Gestern hat mir der Georg erzählt von einer Bache. Eine Bache ist ein weibliches Wildschwein. Das nutzt nicht einmal, wenn ich da abschalte. Das muss woanders liegen. Das liegt nicht bei mir. Ja, jetzt weiß ich irgendwas. Gut. Gut, der Tinnitus ist wieder weg. Okay. Also. Ja. Also, wenn es nur diese Versuchungen sind, die heute aus. Okay, also, um noch einmal, ich möchte das wirklich ganz bewusst noch einmal sagen. Der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier ist im Grunde genommen die Versuchlichkeit. Wir können versucht werden, weil wir ethische Handlungen setzen können. Ein Tier hat keine ethischen Handlungen, sondern es reagiert auf Reize und diese Reize können natürlich dressiert werden. Und da wollte ich ihm erzählen, vom Georg gestern, der mir das erzählt hat, eine Bache, das ist ein weibliches Wildschwein, das hat also Frischlinge gehabt, das heißt also junge Wildschweine, und bevor die jungen Wildschweine herauskommen können aus der Lichtung oder vom Unterholz, dann muss die Bache erst zu raus und wittern. Das heißt, sie muss ihre Nase in den Wind stellen und sozusagen merken, ist wer da, der Gefahr ist oder nicht. Und er sagt, die haben so ein gutes Geruchsorgan, sobald die irgendetwas nur ein wenig nur riechen, dann ist der Hunger sofort vorbei, sondern es ist ein anderer Reiz wesentlich stärker, nämlich die Gefahr. Und dann sind sofort weg. Das heißt, sie reagieren trotz Hunger auf einen größeren Reiz, nämlich die Gefahr. Und genau das ist beim Tier. Der Mensch ist da ganz anders. Das heißt, das Tier gehorcht einem stärkeren Reiz. Der Mensch gehorcht seiner ethischen Erziehung. Das ist ein Unterschied, ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, zum Beispiel Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Also, ich muss sagen, die Menschen können, wie ihr seht, durch Werbung total versucht werden. Also, wozu gibt es überhaupt eine Werbung, würde man fragen. Ja, damit der Mensch versucht wird. Ist doch logisch. Wenn der Mensch nicht versuchbar wäre, würde die Werbebranche eigentlich, ja, die wäre am Ende die Werbebranche. Ja, genau. Das heißt, wir sehen also, auch wir Menschen sind ständig Reizen aus der Umwelt unterlegen. Wir sind ständig von Reizen umgeben, ununterbrochen. Und wie gesagt, und diese Reize können in uns zum Beispiel auch etwas auslösen. Ich hoffe nicht, dass jetzt die meisten Frauen sofort einen Heißhunger nach Schokolade kriegen, weil ich da eine Werbung aufgezeichnet habe. Nicht? Also bitte zumindest noch solange ich die Predigt halte, bitte zurückhalten. Ja? Also nicht jetzt sozusagen sofort hinaufrennen, wo ist die Schokolade? Nicht? Okay. Gut. Also ihr seht, solche Reize können in uns Menschen etwas auslösen. Zum Beispiel eben zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und ich möchte euch Folgendes sagen, Geschwister. Es gibt manche Schokoladen, die in unserem Leben zur Versuchung werden können. Nicht nur die Milka. Es gibt auch andere Schokoladen, die uns zur Versuchung werden können. Aber wir sollen einfach nicht so reagieren auf solche Versuchungen. Wir müssen vielmehr lernen, zu entscheiden. Das ist wieder der Unterschied zum Tier. Ein Tier entscheidet nicht ja oder nein, sondern ein Tier entscheidet nach Reiz. Wenn der Reiz groß genug ist, dann wird das durchgeführt. Der Mensch kann entscheiden. Und wenn wir entscheiden sollen, darum, das ist jetzt sozusagen das Wesentliche, wenn wir aber entscheiden sollen, müssen wir zuerst etwas überhaupt über den Sinn der Versuchung erfahren, über die Formen der Versuchung erfahren und über die eventuellen Gegenmaßnahmen in der Versuchung erfahren. Das heißt, wir haben heute eigentlich viel zu tun. Und weil das so viel ist, werde ich das aufteilen. Heute kann ich nur einen Teil machen, das nächste Mal kommt dann der Rest. Das heißt, heute werden wir uns damit beschäftigen, warum eigentlich überhaupt Versuchung notwendig ist. Habt ihr das jemals schon gehört? Versuchung ist notwendig? Ja, wirklich? Oh, dann seid ihr also schon wirklich ein hoher Level bereits. Einverstanden, tadellos. Das heißt also, um recht verstehen zu können, was diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung bedeutet, müssen wir wissen, was überhaupt Versuchung, das Wort Versuchung im Griechischen bedeutet. Denn es ist hochinteressant, wenn wir hier im Matthäus-Evangelium lesen, Matthäus 6,13, dann steht dort ausdrücklich: und führe uns nicht in Versuchung. Wenn aber zufällig jemand aufschlägt, Jakobus 1,2, da ist im Griechischen das ganz genau gleiche Wort, aber im Deutschen ist die Übersetzung ganz anders. Weil im Jakobus steht nicht und führe uns nicht in Versuchung, sondern oder freut euch, wenn ihr in Versuchung fallt, sondern er sagt dort, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Also ihr seht schon, obwohl es das ein und das gleiche griechische Wort ist, die Übersetzer sagen es einmal so und einmal so. Ja, wie üblich in der Bibel ist das nicht zufällig, nicht? Das muss also einen Sinn haben. Also müssen wir uns nach diesem Sinn fragen. Im Griechischen heißt dieses Wort Peirasmos und hat folgende Bedeutung. Wir müssen unterscheiden zwischen Versuchung im Sinne von Prüfung. Das ist der eine Bereich, im Sinne von Prüfung. Das ist das, was Jakobus meint. Er sagt, freut euch, wenn ihr eigentlich in Prüfungen hineinfällt. Und erinnert euch, als ich damals Jakobusbrief gepredigt habe, habe ich das ganz ausführlich erzählt. Und der andere Teil ist Versuchung in der Richtung auf Verführung, auf Abfall hin. Das ist das, was im Matthäusevangelium steht. Und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Gott, lass uns nicht zum Abfall hin versuchen. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen das anschauen. Gehen wir mal zum ersten Punkt, nämlich zur Prüfung. Gott prüft alle Menschen. Können Sie das unterstreichen? Ja. Ist nicht vielleicht irgendeiner, der nicht geprüft wird? Na, Jesus Christus, der wurde ja nicht geprüft. Entschuldigung, dann habe ich ja, pardon. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht geprüft wird und wurde. Das heißt, warum macht aber Gott das? Naja, jeder Mensch soll doch eigentlich zum Glauben an Gott kommen, oder? Na, wie kann Gott, außerdem, er weiß das natürlich, aber wie kann der Mensch für sich dann in Anspruch nehmen, ich weiß, ich glaube an diesen Gott? Indem Gott ihm Prüfungen gibt und der Mensch soll dann sozusagen diese Prüfungen bestehen, oder? Genau, darum geht's. Und diese Prüfungen, die dem Menschen auferlegt werden, die möchte nicht, dass Gott sie zum Stolperstein werden. Er möchte nicht, dass diese Menschen fallen. Sie können fallen natürlich, aber Gott hilft ihnen dann wiederum auf. Das heißt, diese Prüfungen sind eigentlich dazu da, damit der Geprüfte nicht fällt. Also das ist so wie in der Schule. Nicht? Ein guter Lehrer, der keine Prüfungen macht, ist kein guter Lehrer. Kennt ihr einen Lehrer, der keine Prüfungen macht? Ich denke ich auch. Also, zumindest zu meiner Zeit war das immer. Prüfungen ununterbrochen. Mir sind das schon bei den Ohren rausgehängt. Und ich habe gesagt, yes, schon wieder. Und wenn er dann so das Heftel aufgeschlagen hat und ich bin immer unter dem Tisch, hoffentlich nicht F. Ne? Hoffentlich nicht ich. Ganz normal, da sind wir alle klein geworden. Sobald das Heftel aufgeschlagen hat, waren wir alle weg. Das ist ganz normal. Das ist... Selbstverständlich ist das so. Aber auf der anderen Seite, als ich dann selber Lehrer war, habe ich gesagt, es ist gut, dass ich Prüfungen mache. Es war sehr gut. Und die Prüfungen waren, also zumindest bei mir war es immer so, ich habe nie Prüfungen gegeben, damit sie fallen. Sondern für mich waren die Prüfungen immer da, zu überprüfen, wie weit bist denn du? Und was brauchst du noch, damit ich dir helfen kann? Und wenn das sozusagen ein Lehrer macht, dann ist er ein guter Lehrer, weil dann versucht er, dem Schüler weiterzuhelfen. Und genau das ist, der beste Lehrer ist für uns natürlich Gott selber, Jesus Christus. Er will nicht, dass wir fallen, sondern er möchte eigentlich, dass wir weiterkommen. Und genau darum geht's. Das heißt, wenn wir also jetzt hier sozusagen sagen, es soll nicht zum Stolperstein werden, dann haben wir den ersten Bibelvers, Galater bitte. Ah ja, Entschuldigung, dann, wir haben Galater. Bitte, danke.
Was genau Galater?
Galater 4, 13 und 14.
Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und meine Versuchung an meinem Körper hatte nichts verachtet und verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus.
Also er sagt, ihr habt mehr oder meine Schwachheit nicht zum Stolperstein genommen oder zum Anecken, sondern ihr habt mich aufgenommen, so wie ich bin. Und Hebräer?
7-13.
Ja, du musst lang lesen, ja. Hebräer 3, 7-13.
Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde.
Hier steht ununterbrochen Versuchung, Gott ist zornig und alles Mögliche, aber der Zorn Gottes sagt noch immer nicht, dass er nicht zur Rettung beiträgt. Was ist nämlich die Quintessenz dann? Ja? Es heißt dann eigentlich, seht zu, dass ihr nicht wovon abfallt? Vom Glauben abfallt. Das heißt, Gott möchte eigentlich durch sämtliche Prüfungen immer wieder um uns zurufen, auch wenn du jetzt eine schwere Zeit hast, auch wenn du sozusagen nicht ein- und ausweist, aber ich bin da und glaube daran, dass meine Verheißungen, Gottes Verheißungen sich erfüllen werden. Das heißt, diese Versuchung ist immer eine Prüfung, nie zum Abfall. Zum Unterschied dazu, Matthäus 26, 41.
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach.
Hier heißt es sozusagen, wenn der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch schwach ist, dann heißt es fällt. Und das ist genau das, was Gott eigentlich nicht haben möchte, dass das Fleisch fällt. Sondern es soll der Geist immer wieder weitergebracht werden. Das heißt, wen Gott prüft, dann verfolgt er damit immer eine gute Absicht. Das ist eigentlich ein Trost für uns. Aber wenn der Teufel versucht, der versucht immer in böser Absicht. Er will zum Abfall verführen. Das heißt, die göttliche Prüfung und die satanische Versuchung, ihr seht schon, ich verwende ganz bewusst zwei verschiedene Worte, obwohl im Griechischen dasselbe Wort steht. Die göttliche Prüfung und die satanische Versuchung wird im Neuen Testament stets durch das gleiche griechische Wort verwendet. Es muss daher uns bewusst sein, dass Gott prüft und er stellt uns auf den Prüfstand. Er prüft, ob wir sozusagen in der Schule des Glaubens etwas gelernt haben. Deshalb sagt Jakobus, möchte noch einmal sagen, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Prüfung fallt. Das heißt, freut euch, wenn ihr geprüft werdet, denn es dient euch zum Guten. Und jetzt meine ich nicht nur euch, sondern auch mir zum Guten. Euch ist wir alle. Es dient uns allen zum Guten. Und die Bibel, egal wo ihr aufschlagt, sie zeigt uns immer wieder Menschen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die von Gott geprüft werden. Nur ein Beispiel, das wir immer wiederum, wenn wir mit Menschen reden, sagen, an so einen Gott kann ich nicht glauben, der von einem Menschen verlangt hat, dass er seinen Sohn hergibt. Und außerdem, wenn er überhaupt seinen eigenen Sohn ans Kreuz, also das macht ja keiner. Das sind die Aussagen, die wir immer hören. Aber warum hat denn Gott eigentlich dem Abraham gesagt, er soll seinen einzigen Sohn, noch dazu seinen verheißenen Sohn, soll er opfern? Warum? Um ihn zu prüfen, ob sein Glaube Bestand hält. Ob er auf die Verheißungen Gottes vertraut oder nicht. Weil letztendlich hat er dann wirklich seinen Sohn hergeben müssen? Nein. Sondern Gott hat gesagt, halt, Moment. Ich sehe, du willst mir gehorchen. Okay, das reicht. Ich habe jetzt einen wieder. Dem schlachte. Aber er, Gott selbst, hat seinen Sohn sehr wohl hingegeben. Versteht ihr den Unterschied? Gott verlangt nicht von dem Menschen eine Prüfung, die er nicht halten kann. Sondern Gott prüft sich selbst und sagt, wenn ich eine Verheißung gebe, dann stehe ich zu der Verheißung, auch wenn es meinen Sohn das Leben kostet. Wenn wir das Volk Israel hernehmen, haben wir jetzt im Hebräerbrief gerade gehört. 40 Jahre hat Gott dieses Volk geprüft. Und weil sie im Unglauben in dieses Land hinein, weil sie nicht in das Land hinein wollten, aus Unglauben, sind alle, die in diesem Unglauben gewesen sind, auch tatsächlich nicht ins Land hineingekommen. Deswegen sind es 40 Jahre marschiert. Erst die nächste Generation ist sozusagen in das Land hineingekommen. Gott prüft auch dieses Volk. Naja, aber die Jünger Jesu, die wurden ja nicht geprüft. Oder? Sind die auch geprüft worden? Nur ein einfaches Beispiel. Jesus sagt so zu seinen Jüngern, also die Menschen sagen das und das, wer ich bin. Und Jesus sagt dann, und wer sagt es denn ihr, der ihr seid? Na, und dann sagt der das. Und dann plötzlich, bumm, kriegt er eine Erleuchtung. Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, Sohn des lebendigen Gottes. Pack! Das hat natürlich der Petrus natürlich aus seinem Hirn gehabt. Ganz klar, nicht? Weil Petrus war ja gescheit. Ist ja logisch. Nicht? Nein, sondern das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen immer von Gott etwas, damit wir wieder zu Gott finden. Es geht nie umgekehrt. Nicht wir finden zu Gott, sondern Gott findet uns und dadurch kommen wir wieder zu Gott. So funktioniert das. Das heißt also, mit all diesen Prüfungen wollte Gott erproben, wie weit eigentlich der Glaube an ihm, und zwar an ihm allein hängt. Nicht Gott, ja und die Maria, oder Gott und irgendwelche anderen Sachen, oder Heiligen, oder was auch immer. Sondern nur an ihm und an ihm allein. Darum geht es eigentlich. Und so erleben auch wir manchmal in unserem Leben ganz unbegreifliche Führungen und Fügungen, aber letztendlich verfolgt Gott mit diesen Prüfungen immer eine gute Absicht. Er möchte uns mit diesen Anfechtungen und mit diesen Prüfungen, möchte er uns erziehen. Vielleicht versteht ihr auch deshalb, dass er uns immer wieder Gottes Kinder nennt. Und Kinder sind zum Erziehen da. Auch wenn ich noch so alt bin, und ich denke, ich bin einer der Ältesten da hier, jetzt an Jahren meine ich, dann bin ich noch immer ein Kind Gottes und noch immer in seiner Erziehung. Ich kann nicht sagen, nachher, jetzt bin ich schon fertig. Jetzt brauchst du nichts mehr. Ich bin schon alles da. Nichts. Im Gegenteil, je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie die Erziehung an mir wirksam wird. Das habe ich in jüngeren Jahren gar nicht so gemerkt. Jetzt ist das viel stärker da. Das heißt also, er benutzt diese Prüfungen zu seinem Zweck der Erziehung. Und dadurch wird was passieren? Es wird der Glaube gestärkt. Es wird das Vertrauen gestärkt. Es wird die Gemeinschaft mit ihm gestärkt. Ja, es wird auch der Gehorsam zu ihm gestärkt. Und das ganze Paket, Glaube, Vertrauen, Gemeinschaft, Gehorsam, das nennt die Bibel in einem einzigen Wort, nämlich Heiligung. Das ist der Prozess der Heiligung. Und in diesem Prozess steht jeder, der im Glauben ist, jeder, der ein Kind Gottes ist, steht in einem solchen Prozess. Und er kann sich nicht einmal wehren dagegen. Daher Anfechtungen Prüfungen sollen uns näher zu Gott bringen. Näher zu Gott. Er möchte mehr Gemeinschaft haben mit dem Menschen, mit seinen Kindern. Das ist der Sinn von dieser Art von Prüfung. Na, jetzt müssen wir zum anderen Teil gehen. Wie schaut denn das bei der anderen Seite aus, mit der Versuchung? Die andere Seite beschreibt genau das Entgegengesetzte. Der Böse versucht uns und er tut das immer mit negativer Absicht, mit böser Absicht. Er will uns zu Fall bringen, er will uns zum Sündigen verführen, er will uns vor allem zum Abfall von Gott verführen. Das Schlimmste, was einem Satan machen kannst, dass du sagst, ich bleib trotzdem bei Gott. Das ist das Allerärgste, was du ihm sagen kannst. Du kannst noch so viel an mir herummanipulieren, ich bleibe bei der Verheißung Gottes. Das ist das Schlimmste, was in Satan passieren kann. Das geht ihm am Nerv. Total. Weil das hat er eigentlich schon bei dem ersten Menschenpaar hat er das schon gesagt. Er hat gesagt, hey, wie ist denn das? Ist das wahr? Hat Gott wirklich gesagt? Na wirklich, hast du eigentlich gescheit zugehört? Nein, das, kannst du dich erinnern? Haben wir da gespielt mit einem super Teufel, haben wir da gehabt. Also ganz super war der. Also, sollte Gott gesagt haben, mit dieser Frage hat er eigentlich den Zweifel in das Menschenherz hineingebracht. Und das Problem war, nachdem sie tatsächlich diesen Zweifel angenommen haben, dass dieser Zweifel auf uns alle übergegangen ist. Kein Mensch ist ohne Zweifel an Gott. Das heißt, jeder Mensch, der sozusagen von Adam und Eva abstammt, ist dadurch automatisch in diesen Zweifel mit hineingegangen. Und damit ist eigentlich diese böse Saat Satans ist aufgegangen. Er hat jetzt sozusagen jeden einzelnen Menschen, der geboren wird, hat eigentlich zunächst einmal in seiner Hand. Er hat es in seinen Klauen. Denn die Sünde in diesem Menschen ist da. Du kannst kein Kind haben ohne Sünde. Das geht nicht. Und das ist die Tragik an der Geschichte. Dieser Eigenwille damals von den beiden hat zur Trennung von Gott geführt. Woher wissen wir das? Er hat sie aus seinem Garten eben rausgehauen. Nicht? Er hat gesagt, mit mir kannst du keine Gemeinschaft mehr haben. Das war das Problem. Und die Früchte, die sind praktisch bis heute sichtbar. Damals war gleich das Nächste der Brudermord von Kain. Das war gleich das Nächste. Aber bis heute die gestörten Familienverhältnisse, die gestörten Weltverhältnisse, der Hass, der Unfriede, den wir heute sehen, das sind eigentlich erschreckende Variationen dieses Einzelnen, sollte Gott gesagt haben. Und seit das bei dem Adam und passiert ist, sitzt sozusagen die Versuchlichkeit in unserem Blut. Ich sage immer, manchmal sage ich zu Tagen, weißt du, es ist ein Jammer mit mir, aber in jeder dieser Zelle steht drinnen Sünde. Das ist auch der Grund, warum dieses Fleisch muss auch der Herr bei der Sünde bleiben. Ne? Das kann nicht mitgehen in das Reich ohne Sünde. Und daher muss dieses Fleisch auch tatsächlich wieder zu Staub werden. Von Staub bist du genommen, zu Staub wirst du wieder. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Ganz klar. Völlig normal. Und ich bin eigentlich froh darüber, weil stell dir vor, ein kleines Stückchen von mir, so ein kleines, würde mitgehen in dieses wunderbare Reich Gottes. Dann wäre dort bereits wiederum die Sünde drinnen. Fürchterlich, schrecklich. Nicht vorstellbar. Und das lässt aber, dank sei Gott, nicht zu. So ist es. Neben diesen Adam, die Verkörperung des alten Menschen, stellt aber das Neue Testament einen neuen Menschen hin, nämlich Jesus Christus. Und das Interessante ist, Adam wurde versucht. Und das Erste, was sozusagen dem neuen Menschen passiert, ist eigentlich auch eine Versuchungsgeschichte. Der Geist führt ihn in die Wüste, dort muss er dann 40 da, und dann kommt, wenn er ganz schwach ist, der Mensch natürlich, dann kommt der Satan und fängt an zum Versuchen. Aber der Unterschied ist das. Der alte Mensch hat die Versuchung sozusagen oder die Prüfung nicht bestanden. Der neue Mensch hat aber die Versuchung sehr wohl bestanden. Der hat mehr oder weniger sich nicht verführen lassen zum Bösen. Und deshalb ist es ganz anders. Weil was hat er nämlich gesagt, dieser neue Mensch? Wieso konnte er eigentlich dieser Versuchung widerstehen? Adam hätte ja das auch können. Er hätte eigentlich ja nur zu Gott gehen brauchen und sagen, du, ist das wirklich wahr, was der sagt? Hast du das wirklich so gesagt? Das ist ja gar nicht in Adam eingefallen. Und der Eva schon gar nicht. Weil, warum? Das hat er dann gesagt, ja, wenn, dann werdet ihr sein wie Gott. Na, wie Gott, natürlich, nein. Da wollen wir natürlich schon, nicht? Wie Gott, das ist doch logisch, so werden wir das machen, nicht? Und dann haben sie gesehen, was wie Gott ist. Aber bei Jesus Christus, der hat nicht sagen brauchen, ich werde sein wie Gott, weil der hat gewusst, er ist Gott. Das ist der Unterschied. Und deswegen hat er auch nichts angebrochen. Was du mir da erzählst, hat er gesagt, ist eigentlich lauter Blödsinn. Wie hat er geantwortet? Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Dann kommt der Satan und sagt, es steht geschrieben, das und das. Wui, da steht er wirklich drinnen. Und jetzt fängt Jesus zum Zittern und sagt, was soll ich? Sagt er, es steht geschrieben. Aber, sagt er, du sollst Gott nicht versuchen. Nicht? Wieder mit dem Wort Gottes. Genau darum geht es eigentlich. Und das ist so, wie oft ist es gegangen? Dreimal. Und was steht dann? Das ist nämlich das Entscheidende. Was steht dann? Nachdem er dreimal und der Satan verließ ihn. Das heißt, der Satan hat gesehen, da ist nichts zum Wollen. Da schaue ich, dass ich einen anderen kriege. Genau darum geht es. Das heißt, wir haben die, oder jetzt wenn ich sage, die von Adam abstammenden, die haben die Prüfung nicht bestanden. Aber Christus hat die Prüfung bestanden. Und seine Waffe war, es steht geschrieben, und damit seht ihr schon, was auch unsere Waffe sein könnte, oder? Die Richtung können wir schon irgendwo sehen, nicht? Genau. Das ist, also wenn der Satan kommt, dann, ihr wisst ja, ich bin nicht fürs Niederbibeln. Beim Evangelisieren bin ich nicht fürs Niederbibeln. Das heißt, dazu ist so viel Bibelverse, dass der schon gar nicht mehr zuhört. Das nenne ich Niederbibeln. Aber beim Satan können wir mich niederbibeln. Das ist kein Problem, da können wir nicht drauf haben. Das ist keine Angelegenheit. Also daher, wenn wir uns das so anschauen, er hat die Prüfung bestanden. Und seit Jesus Christus diese satanische Versuchung in der Wüste und im Garten von Gethsemane, wenn in Gethsemane, die haben ja nur einmal versucht, bestanden hat, seitdem stehen wir, wenn wir uns zu ihm, zu Jesus und seinem Wort halten, nicht mehr auf einem verlorenen Posten. Das heißt, wir sind nicht mehr Verlorene. Und ganz besonders dann sind wir nicht Verlorene, wenn uns der Versucher, der Satan, plötzlich überfällt. Das passiert ja oft aus heiterem Himmel. Du denkst, alles ist im Lot, alles ist bestens, auf einmal bums. Und dann wagelst du plötzlich und sagst, ui, was war denn da jetzt los? Also der Herr, Satan will uns immer zum Fall bringen. Das ist das leider. Aber es gibt eine Überwindung der Versuchung. Und jetzt meinen vielleicht manche, ja klar, ich weiß ja, wie das geht. Da möchte ich gleich dazu sagen, nicht aus eigener Kraft. Wenn jemand meint, aus eigener Kraft die Versuchung bestehen zu können, ist er schon gefallen. Braucht man gar nicht weiterdenken. Ist schon vorbei. Nicht aus eigener Kraft. Und auch nicht durch menschliche Anstrengung. Du kannst nicht noch so, das ist das sogenannte gute Werke tun. Du kannst nur so viel gute Werke tun, es wird immer zu wenig sein. Es ist nicht möglich. Also durch menschliche Anstrengung kannst du nicht der Versuchung widerstehen. Sondern es geht einzig und allein darum, weil Jesus Christus dem Bösen widerstanden hat und seine Macht gebrochen hat. Er hat keine Macht mehr, dieser Satan. Das ist es eigentlich. Obwohl im Wort Gottes immer wieder steht, wer ist der Fürst dieser Welt? Der Satan, das stimmt. Nach wie vor, er ist der Fürst dieser Welt. Aber er ist nicht mein Fürst, stimmlich? Er ist nicht der Fürst von Gottes Kindern. Denn die haben einen Herrn, die haben nicht nur einen Fürst, die haben einen Herrn. Das ist ein Unterschied, das ist ein ganz ein großer Unterschied. Und daher, weil Christus diese Macht durchbrochen hat, stehen wir sozusagen nicht mehr auf verlorenem Posten. Und deshalb, in dieser Vaterunser-Bitte und führe uns nicht in Versuchung, da geht es nicht um Prüfung, sondern tatsächlich um Versuchung. Weil wir leben in einer Welt, in der der Böse am Werk ist. Er ist ununterbrochen am Werk. Deswegen heißt er nicht nur der Böse, er heißt auch der Diabolos, übersetzt der Durcheinanderbringer. Schaut euch die Ehen an, wie sehr die durcheinander gebracht sind. Ein ganz ein typisches Beispiel, der eine versteht den anderen nicht und umgekehrt. Er heißt auch Satan, er heißt Verleumder, er heißt Entzweier und er heißt Feind und er heißt Ankläger. Er hat also einen Haufen Namen, weil die Versuchungen so vielseitig sind. Deswegen hat er einen unterschiedlichen Namen. Bei Jesus ist es ein bisschen anders. Jesus ist meistens der Retter oder der Heiland. Im Griechischen wieder ein und dasselbe Wort. Soter. Ein und dasselbe Wort. Heißt Retter oder Heiland. Beides. Okay, das heißt also, wir leben also in einer solchen Welt. Daher dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir in Versuchungen kommen. Das ist aber nicht unser Ziel. Sondern dieser Feind will nämlich Gottes gute Schöpfung verwirren. Jetzt, wenn du als ein Kind Gottes bist, dann bist du eigentlich eine neue Schöpfung, die eigentlich da ja gar nicht mehr hineingehört. Nur wissen das die meisten nicht, sondern leben eigentlich so, wie wenn sie in dieser Schöpfung wären. Wie sagt es so schön Jesus? Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, ihr lebt zwar in dieser Welt, die ist böse, bei alles ist, was dort steht. Aber ihr seid nicht mehr davon und deshalb müsst ihr euch unterscheiden. Eure Denkungsart muss anders sein. Eure Zielrichtung muss eine andere sein. Euer Vertrauen muss auf jemand anderen gesetzt werden. Euer Glaube muss sichtbar werden. Darum geht es eigentlich. Und deshalb, der Satan will die gute Schöpfung verwirren. Er ist es auch, der uns versucht. Aber Gott tut das nie. Gott versucht uns nicht. Sondern was habe ich gesagt? Gott prüft uns. Prüfungen sind gut. Haben wir gerade festgestellt. Ich weiß, ich müsste ein bisschen die Ohren zumachen, weil für Schüler Prüfungen, ich kenne das. Ich kenne das zur Genüge. Aber da kann ich nur sagen, durchhalten, durchstehen, nicht nachgeben, nicht nachlassen. Und da tut sich sozusagen die eigene Stärke, tut sich dann mehr oder weniger befestigen. Ja, ich kann und ich werde schon zeigen und ich will. Und so, das sind die richtigen Aussagen. Das ist also in dieser Richtung, da würde ich da weitergehen. So, und im Übrigen, das habe ich jetzt für die gesagt, aber für die Glaubenskinder gilt dasselbe. Nicht nachgeben, nicht untergehen lassen. Also dasselbe, was ich dort gesagt habe, gilt für uns genauso. Aber Gott tut das nie, dass er versucht, sondern er prüft. Und das können wir mit Hilfe eines Wortes von Gott, von aus seinem Wort heraus erkennen, nämlich Jakobus 1,13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Was haben wir gerade gesagt? Versuchung geht immer nur von Satan aus, vom Teufel. Denn Gott kann nicht versucht werden, dieser Mensch ist das Erste. Das heißt, niemand kann Gott versuchen. Auch nicht der Satan kann Gott versuchen. Er kann ihn nicht einmal prüfen. Nichts. Das heißt, das ist das Wesen. Gott kann nicht versucht werden, und zwar zum Bösen. Kann er nicht versucht werden. Und er selbst versucht niemand. Und das sollte eigentlich unser Trost sein. Dass wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir sozusagen verzweifeln oder in irgendeiner Form sagen, Gott, warum machst du das? Ich möchte das anders sagen. Wenn wir anfangen zu jammern, dann erinnere dich, dass Gott dir das Jammern gibt, damit du wächst. Und das Wachstum ist etwas, was für uns alle unbedingt notwendig ist. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen für dieses Wachstum. Amen.
Amen.